Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Die erste Station des Sommer Grand Prix 2024 ist schon wieder Geschichte und wir blicken zurück auf zwei feuchtfröhliche Tage in Courchevel in dieser neuen Ausgabe der Flugshow. Und ob die Betonung eher auf feucht oder auf fröhlich lag, das kläre ich, Luis Holuch, jetzt mit meinem geschätzten Kollegen Tobias Ruf. Servus, Tobi.
Hallo, Luis. Servus an alle da draußen. Feucht-fröhlich ist perfektes Stichwort. Ich komme aus ein paar Tagen Urlaub. Da war es feucht und fröhlich, nicht nur was das Wetter anging. Aber ich bin jetzt wieder voll einsatzfähig, voll bereit und ja, es ist Sommer, es ist Sommer Grand Prix. Ich entschuldige mich vorab schon mal. Ich muss die Balkontüre auflassen. Wenn ich die schließe, falle ich hier um, dann gibt's gar keine Folge. Also wenn mal irgendein Störgeräusch reinkommt, müsst ihr mit leben. Ansonsten werde ich nicht mehr leben. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht.
Das wollen wir definitiv alle nicht. Aber Störgeräusche schließt sich auch wunderbar an das an, was wir in Courchevel beobachtet haben müssen, wie auch immer. Aber bevor wir so richtig einsteigen, muss ich nochmal auf letzte Woche zurückkommen, weil da hast du ja uns, also die lieben Hörerinnen und Hörer und mich, mit der KI-Prognose für den Winter schon überrascht.
Ich habe auch dran denken müssen, ja. Ne? Die KI. Müssen wir jetzt doch Angst um unseren Job haben im Damen-Skispringen? Also Luis, dich scheint es wirklich bei dir, ja, da kommt schon was ins Wackeln, gell?
Ich sag mal so, dass der eine Teil Schwachsinn war, das wusste man ja, ob des Namens, der da gefallen ist. Das andere, das hat aber schon prophetisches Niveau, wenn nicht der Haken wäre, dass die Prognose für den Gesamtweltcup war und nicht für den Gesamtsommer-Grand Prix. Aber ich muss schon sagen, es hat was mit mir gemacht, als Sarah Takanashi so gut abgeschlossen hat.
Genau, wer nicht gehört hat, die letzte Woche, die KI hat prognostiziert, dass Sarah Takanashi im Winter den Gesamtweltcup gewinnen wird. Bei den Herren hätte es Peter Preutz sein sollen werden, je nachdem, welche grammatikalische Formel man für jemanden anwenden kann, der gar nicht mehr springen wird und trotzdem gewinnen soll. Okay, Luis, lass uns jetzt nicht mit der KI und dem Winter beschäftigen, sondern schauen wir uns an, die erste Station im Sommer Grand Prix. Ja, zähe Wettbewerbe, also es kamen, dahingehend waren Winterflashbacks da. Viel Wind, viel Regen, sehr unbeständig. Die Wettbewerbe haben sich teilweise wahnsinnig lang gezogen. 2,5 Stunden an der Marke waren wir. Mhm. Waren es denn faire Wettbewerbe? Wie würdest du es denn einschätzen?
Boah, nee. Also das, den Stempel Fairness kann man da mal nicht drauf drücken. Also ich verstehe sogar, und das möchte ich auch Ihnen absolut zugute halten, dass Sie es wirklich probiert haben, dass sie den guten Willen quasi bewiesen haben. Und man muss ja auch sagen, man hat gemerkt, es gibt nicht diesen Zeitdruck durch TV-Sendefenster oder so wie im Winter. Das haben sie dann in dem Fall ausgenutzt. Aber ich finde, wenn du dann wirklich bei den Frauen an der 2-Stunden-Marke kratzt und bei den Männern deutlich drüber bist, dann ja, ist das schon irgendwo eine Zumutung auch. Und es wurde ja nicht wirklich besser, muss man auch sagen. Also sie haben zugewartet. Eine Durchgangspause bei den Männern betrug ja sogar eine Dreiviertelstunde statt einer Viertelstunde, weil sie den zweiten Durchgang ums Verrecken einfach nicht starten konnten. Ja, und am Ende hast du dich dann gefragt, ja, wofür jetzt eigentlich so ein bisschen?
Warum hat man es denn auf Teufel komm raus durchgezogen?
Nein, ich denke halt, dass sie denen, die jetzt im ersten Durchgang nicht so vom Windglück irgendwo auch gesegnet waren, es war wirklich schwierig, muss man sagen, aber so ist es halt in den Bergen, da wechselt es halt gern mal schnell und es war sehr, sehr gewittrig jetzt in den 2 Tagen, dass man sich gedacht hat, ja, vielleicht können wir es im zweiten Durchgang zumindest ein bisschen wieder gut machen, aber manchmal hat man es auch einfach verschlimmbessert, wenn man ehrlich ist.
Kann ich bestätigen, auch hier am Alpenrand. Ja, es ging richtig ab. Also, und ich merke es jetzt schon den ganzen Sommer über, es ist einfach wahnsinnig schwierig, selbst Spaziergänge mit dem Hund immer planen zu können. Und ja, wir gehen da eine Stunde vor die Tür und gehen teilweise in größter Sommerkleidung raus, komplett nass nach Hause, Regenradar hin und her. Es ist halt tatsächlich nicht leicht und gut, damit muss man leben. Aber am Ende des Tages hat man jeweils 2 Wettkämpfe durchgebracht. Das ist doch schon mal eine ganz gute Nachricht. Ja, fangen wir an mit den Damen. und schauen uns an, was am Dienstag und am Mittwoch passiert ist. Ja, zunächst vorneweg. Wir hatten eigentlich mit den deutschen Damen gerechnet bei unserer Vorschau, die wir letzte Woche aufgezeichnet hatten. Dann hat uns aber eine Mail erreicht, die wir ja bekommen immer vom Deutschen Skiverband. Und da stehen die Aufgebote drin. Und dann habe ich mir die so angeschaut, so nebenbei, war, glaube ich, sogar unterwegs. Habe gedacht, hä, wo sind denn jetzt die Damen? Also hatte nur vier Herren gesehen, über die sind wir später. Und dann so, hä, haben die Damen vergessen? Und dann aber habe ich den Satz gesehen und gelesen, du ja auch, aus Gründen der Trainingssteuerung verzichtet man dann doch auf Courchevel. Hat es dich überrascht?
Jetzt sagen wir mal, in Anbetracht der Absage von Wiesbaden dann nicht mehr so sehr, ehrlicherweise. Aber jetzt zu dem Moment, wo wir uns unterhalten hatten, hatte ich eigentlich schon fest damit gerechnet, weil es immer Standardprogramm war. Aber da merkt man eben, hey, da ist ein neuer Bundestrainer, der bringt auf allen Ebenen frischen Wind in die Bude und sagt sich dann, ach, wir gehen es ein bisschen anders an. Und letzten Endes muss man ja sagen, selbst wenn sie da mitgesprungen wären, so großen Erkenntnisgewinn hätten sie aus den Wettkämpfen nicht ziehen können. Also war es unterm Strich die richtige Entscheidung.
Genau, und die Trainingssteuerung heißt jetzt im Endeffekt, dass man mehrtägiges Trainingscamp einlegt, dass man in Oberstdorf ist und da im Endeffekt die Zeit effizient nutzt.
Genau, ja. War es jetzt Oberstdorf oder Oberhof? Ich bin jetzt gerade auch
Ach
nicht
so, ja.
sicher. Ich glaube, ich meine, es wäre Oberhof gewesen, aber
Oberhof, ja, gut.
wie dem auch sei, ergibt ja irgendwo auch Sinn, weil du jetzt wirklich in so einer Phase bist, wo die Grundlage erstmal gelegt wurde und jetzt du halt vor allem sprungtechnisch sehr, sehr gut arbeiten kannst, weil eben die Arbeit im Kraftraum größtenteils halt schon erledigt ist und jetzt wirklich darauf hinarbeiten kannst, was dann im zweiten Teil dieses Sommer Grand Prix dann passiert, wo dann wirklich auch Wettkämpfe mit Aussagekraft stattfinden werden.
Genau, und die dann auch en bloc am Stück stattfinden. Und durch die Absage von Whistler hat sich hier natürlich einiges verschoben. Okay, gut. Schauen wir uns an, was passiert ist. Schauen wir auf den Dienstag. Emma Klinitz gewinnt 11,8 Punkte vor Sarah Takanashi. Dritte wird Jacqueline Seifritzberger. Ja, Emma Klinitz, Slowenien. Gibt's ja, wenn wir zum Mittwoch schauen, eine schöne Randnotiz. Also slowenische Dominanz ging am ersten Wettkampftag weiter. Was hat Emma Klinitz denn auch in den turbulenten Umständen besser gemacht als die Konkurrenz?
Sie ist vor allem bei sich geblieben, hat sich durch diese lange Warterei nicht aus dem Konzept bringen lassen. Das ist vielen sehr, sehr schwer gefallen bei den Bedingungen. Sie hat sich in erster Linie darauf verlassen, dass ihr Sprung einfach gut funktioniert bei den Bedingungen, kam ihr natürlich auch prinzipiell im zweiten Durchgang entgegen, dass es dann wieder ein bisschen von vorne kam. Und was man wirklich sagen muss, sie hat im ersten Durchgang mit die schlechtesten Windbedingungen gehabt, ist aber trotzdem geschafft, da schon in Führung zu gehen. Also qualitativ gesehen würde ich den ersten Sprung sogar noch besser einschätzen als den zweiten, obwohl er ja deutlich kürzer war. Aber es hängt halt mit den Bedingungen zusammen und ja, hat sich für sie auch so ein Kreis geschlossen. Sie hat in Courchevel quasi ihr Debüt im obersten Regal gegeben, im Song Grand Prix. Das erste Springen hat sie seinerzeit gleich direkt gewonnen und jetzt hat sie ihren vierten Tageserfolg ebenfalls in Courchevel eingefahren.
Jawohl, Shampoo, wie man in der Flugshow sagt. Genau, zweite wird Sarah Takanashi, die dann am Folgetag gewinnt und ihren ersten Sieg bei einem Sommer-Grand Prix nach 3 Jahren feiert. Also krass, dass man so lange schon zurückblicken muss, bis sie da wieder mal ganz oben stand und sie trotzdem ja erst 27 Jahre alt ist. Also auch das, weil sie so lange schon dabei ist, so viele Erfolge schon gefeiert hat, gibt es doch immer wieder Zahlen und Statistiken, die auffällig sind. Insgesamt, na klar, zweiter Platz am Dienstag, Sieg dann am Mittwoch. Für sie hat sich dieser Ausflug nach Courchevel aber sowas von gelohnt. Starke Performance.
Das muss man dann definitiv so sagen. Also sie hat ja am Dienstag, am ersten Tag auch schon so ein bisschen dran geschnuppert. Der klare Abstand erklärt sich eben vor allem durch die saftige Windkompensation, die Emma Klinitz da bekommen hat. Also so weit war Takanashi definitiv springerisch, zumindest mal nicht weg. Und am zweiten Tag, als die anderen dann so ein bisschen geschwächelt haben, irgendwo hat sie es dann wieder gut gemacht. Ich muss aber auch zugeben, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es wirklich schon 3 Jahre her war zu dem Zeitpunkt. Das kam mir auch sehr, sehr lange vor. Es wäre ja sogar fast auf den Tag genau 3 Jahre her gewesen. Aber Ja, und so ist jetzt eben die erste Nicht-Slowenin, die in den Sommer-Grand Prix gewinnt, seit dem 21. September 2022. Also das war auch schon eine sehr, sehr lange Phase. Und man muss auch sagen, genau seit diesem letzten Sommer-Grand Prix-Sieg von Sarah Takanashi stand immer mindestens eine Slowenin auf dem Podium. Und die Serie ist mit ihrem Sieg dann ironischerweise auch zu Ende gegangen.
Genau, nämlich mit dem Podium am Mittwoch. Auf diesem Podium stand am Mittwoch, aber auch am Dienstag eine, die, ja, die gute Form des letzten Saisondrittels. Sie war ja auch meine Überraschung der Saison in den Awards, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Jacqueline Seyfriedsberger. Also die alte Dame, ich darf sie so nennen, weil ich selbst noch älter bin, die hat richtig Spaß am Skispringen und macht da weiter, wo sie im Winter aufgehört hat. Wir sehen einen zweiten und einen dritten Platz. Gut, sehr stabil, kann sie sehr zufrieden sein. Auch ihr Team Österreich hat insgesamt uns gute Tage geliefert in Courchevel. Ja, Jacqueline Seyfriedsberger, die Leichtigkeit des Seins geht irgendwie so weiter. Da scheint ein Knopf aufgegangen zu sein. Wir wollen natürlich jetzt nicht zu viel in so einen Sommer-Grand Prix reininterpretieren, aber wenn es leichter geht, auch von der Hand und vom Kopf her und vom gesamten System. Wir hatten ja jetzt auch nicht allzu viele Änderungen, was Material umgeht. Da gab es ja oft einen krassen Cut dann auch nach dem Winter. Das ist in diesem Jahr ja nicht der Fall gewesen. Und sie scheint das Ding tatsächlich schwungvoll mitzunehmen. So ist der Eindruck.
Ja, ich würde sagen, Stabilität auf allen Ebenen ist das, was sie gerade so stark macht. Eben das Reglement einerseits, was du gesagt hast, dann natürlich auch die sehr gute Form, die sie zu Beginn des letzten Sommers ja schon hatte. Wenn wir uns an die European Games erinnern, da hat sie auch abgeräumt und dann eben hinten raus in der Wintersaison. Und einfach auch bei ihr die Tatsache, dass sie jetzt wirklich nach schwierigen Jahren auch echt seit sehr, sehr langer Zeit auch fit ist, dass die körperlich richtig Gas geben kann, weil Skispringen an sich kann sie seit jeher super, aber es fehlt in gewissen Phasen halt auch an der Substanz und die ist jetzt aktuell da und im Prinzip hat sie das geliefert, was man sich von ihr erwarten konnte jetzt in Abwesenheit von drei anderen Top-Springerinnen bei den Österreicherinnen.
Genau, eine davon ist Sarah Marita Kramer, die ist im Vorfeld gestürzt, sah übel aus, aber Gott
Ja.
sei Dank, es ist nichts Gravierendes passiert.
Genau, also sie ist im Prinzip bei der Landung, hat sich quasi einmal überschlagen, wenn man so will, im Prinzip kurz vor der Ausfahrt so zu sehen. Ist, glaube ich, ein Abflug, wie in jedem Skispringer oder jeder Skispringerin mal passiert irgendwo. Sie hat jetzt das Glück, dass sie da wirklich nur leichte Blessuren und ein bisschen Schrecken davon getragen hat, aber das ist jetzt, glaube ich, nichts, wo sie lange dran irgendwie dran knabbern wird.
Genau, Chiara Kreuzer hat kurzfristig absagen müssen. Was war denn da der Grund?
Im Prinzip könnte man da auch wieder das Thema Trainingssteuerung nehmen, weil die Österreicherinnen ja quasi am Wochenende vor Courchevel angereist sind. Der Plan war für sie natürlich auch, dass sie an den Wettkämpfen teilnimmt, aber hatte dann auch so eine Art, ja, Overload, wenn man das so nennen will, waren doch jetzt sehr intensive Tage auch. Sie hat auch nicht ganz so viel trainieren können wie eigentlich geplant und von daher hat sie dann gesagt, okay, vielleicht aktuell noch nicht der richtige Zeitpunkt, um an einem Wettkampf teilzunehmen.
Genau, gut. Kann man sich im Sommer natürlich dann auch leichter, geht einem leichter von der Hand, als es im Winter der Fall ist, wenn es dann konkret um die wirklich wichtigen Weltcup-Punkte geht. Ja, vive la France! Wollen wir über Joséphine Pagnier sprechen, die uns,
Mais
die uns hier bei ihrem Heimauftritt, ja, ich wollte schon blitzsauberes Wochenende sagen, weil man das im Skispringen-Jargon natürlich immer aufs Wochenende projiziert. Aber wir waren Dienstag und Mittwoch unterwegs. Also zwei sehr gute Tage, zwei sehr gute Ergebnisse. Kennen wir natürlich auch im Sommer, hat sie uns auch schon öfter gezeigt, dass sie da sehr gut auch mit zurechtkommt. Natürlich auch auf der heimischen Anlage. Dritter Platz am Mittwoch, fünfter Platz am Dienstag. Kann man zufrieden sein aus französischer Sicht.
Ja, also ich sag mal, wenn am Ende dann das beste Sommer-Grand Prix-Ergebnis für einen selber steht, ist das immer erstmal gut. Ich finde sogar, sie hat noch so ein bisschen Reserven gehabt. Also man hat ihr schon angemerkt, dass sie es wirklich unbedingt auch wollte, jetzt vor heimischem Publikum. Es waren ja auch ein paar Zuschauer da, was ich immer ganz schön finde in Courchevel. Also die Atmosphäre ist doch sehr, sehr einladend da und da hat man dann gemerkt, da möchte sie es halt besonders gut machen. Das ist ja im Prinzip So ein bisschen das Phänomen gewesen, was wir dann bei ihr gesehen hatten, nachdem sie in der letzten Saison das gelbe Trikot erobert hatte, dass sie das unbedingt mit aller Macht verteidigen wollte und die Leichtigkeit des Seins, wie du es eben so schön genannt hattest, so ein bisschen verloren hat. Aber ich würde mal aus der Ferne beurteilen, die ist absolut im Plan, was so ihren Form- und Saisonaufbau angeht.
Okay, gut. Nika Priots ist auch gestürzt. Wie gibt's da Updates?
Also in erster Linie muss man sagen, sie hat es echt richtig gut abgefangen, weil ihr mitten in der Luftfahrt einfach der Bindungsstab hinten aufgegangen ist. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass das ganz, ganz böse enden kann. Aber sie hat es wirklich sehr, sehr schnell reagiert, versucht, den Ski einzufangen und ist dann im Prinzip so ein bisschen auf dem Popo gelandet, dann runtergerutscht. Also wirklich überhaupt nichts Ärgeres. Und hat dann gesagt, ja. Sie hat im Prinzip das Ergebnis selber weggeworfen durch eine eigene Nachlässigkeit. Spricht auch für sie, dass sie in erster Linie den Fehler bei sich sucht und nicht irgendwie auf äußerliche Umstände zurückführt. Also das ist auch ein kleiner Schreckmoment, aber da wird sie auch drüber hinwegkommen.
Okay, gut. Der Zwischenstand nach 2 von 7 Springen im Sommer Grand Prix. Sarah Takanashi, erster Platz, 180 Punkte. Jacqueline Seifritzberger, 140 Punkte. Emma Klinitz, 126 Punkte auf dem dritten Rang. Hast du noch was anzumerken zu den Damen in Courchevel?
Ja, was ich gerne noch ergänzen würde, dass mir mannschaftlich insbesondere das tschechische Team sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist jetzt eine Nation, über die wir eigentlich ja nur in Krisenzeiten sprechen. Und die Krisenzeiten sind eigentlich beständig bei ihnen. Also wenn wir sie mal irgendwie erwähnen, dann geht es eigentlich in der Regel um finanzielle Probleme oder andere Schwierigkeiten. Aber was die jetzt in Courchevel abgeliefert haben, also mit einem Top-10-Ergebnis auch von Karolina Indratschkova, das fand ich wirklich sehr, sehr stark. Die haben für mich alle einen Schritt nach vorne gemacht. Und das mit einem sehr, sehr jungen Trainer, Dominik Durcu heißt der. Der ist 27 Jahre jung, kommt aus der Slowakei, ja jetzt auch keiner Skisprung-Hochburg, zumindest aktuell. Und scheint da echt einen ganz guten Einfluss auf das Team zu haben. Und wie gesagt, was sie mannschaftlich geliefert haben, fand ich extrem stark. Mich hat es auch gefreut, dass wir tatsächlich mal wieder mehr Springerinnen aus China gesehen haben, weil die tauchen ja nur da und dort mal so ein bisschen auf. Haben wir sogar einen Landesrekord gesehen von Liu Qi, wenn es richtig ausgesprochen ist. Mein Chinesisch ist nicht ganz so gut. Am Mittwoch mit 126,5 Metern, die ist auch in die Top 10 gesprungen. Dann im Wettkampf danach. Also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Mir hat die Mischung gut gefallen, gerade bei den Damen, was die Nationen angeht und auch, weil ich ja immer wieder betone, dass es dem Weltcup gut tut, dass es ein Weltcup ist und kein Europacup. Das war da echt eine gute Mischung. Ich habe jetzt eine ganz kurze Stichprobe gemacht. Ich habe 8 verschiedene Nationen gezählt an beiden Tagen insgesamt in den Top 10 aus 3 Kontinenten, eben aus Europa, aus Asien und aus Nordamerika. Das ist etwas, was einer Sportart extrem gut tut. Und dass da, wie du sagst, auch die Chinesinnen mitmischen. Die Kanadierinnen Abigail Strait, Alexandria Lutit, sogar natürlich gute Ergebnisse, aber sogar eigentlich noch unter den Erwartungen, was sie uns schon gezeigt haben, sogar noch eher zurückgeblieben sind. Das war eine gute Mischung jetzt auch mit den Tschechinnen, mit Slowenien, mit Frankreich, mit Österreich, mit Italien in den Top 10. Die Deutschen noch nicht mal mit dabei gewesen. Also das zeigt, wie dynamisch dieses Feld bei den Damen ist. Und das haben sie den Herren tatsächlich deutlich voraus.
Ja, und zwar schon seit jeher. Also ich kann mich erinnern, selbst in der Zeit, als ich angefangen habe, das Frauenskispringen regelmäßig zu verfolgen, da gab es schon Kanadierinnen, die vorne mitgesprungen sind oder US-Amerikanerinnen und Norwegerinnen waren ja bis auf eine Ausnahme
Genau,
auch gar nicht dabei in Courchevel.
ja.
Also da muss man sagen, die Breite ist definitiv da und deswegen plädiere ich auch genauso vehement wie unsere liebe Expertin Ulrike Gräßleimer dafür, macht es doch noch Teamspringen bei den Frauen, weil dann habt ihr nicht nur vielleicht eine oder zwei, die da vorne mitmischen, sondern ihr habt auch eine gewisse Breite, in die ihr entwickeln könnt. Das habe ich mir im Kopf dann auch so durchgespielt. Die Tschechinnen bei der Weltmeisterschaft mit der Viererbesetzung, die kämen auf jeden Fall in den zweiten Durchgang im Team springen. Und das ist doch schön zu sehen. Das wäre im Herren-Skispringen aktuell, wenn alle Nationen ihre besten Leute aufbringen, undenkbar.
Ja, guter Punkt. Okay, gut. Also, das wollen wir auf jeden Fall positiv hervorheben. Gehen wir rüber zu den Herren. Und ja, jetzt müssen wir vom Positiven ins Nicht-so-Positive rüberschwenken. Denn wir fangen mal mit den Deutschen an. Sechs Startplätze waren es. Vier Stück sind am Ende in Courchevel angetreten. Wir hatten zwei Erfahrene mit Karl Geiger und Markus Eisenbichler, ergänzt durch Ben Bayer und Yannick Feist. Ja, fing ja eigentlich gut an mit der Qualifikation am Dienstag. Hast du auch gedacht so, hey, okay, hier könnte was gehen. Karl Geiger hat sie gewonnen.
Ja, ich weiß nicht, ob's der Fluch der Geigerschen Herangehensweise ist, aber normalerweise fängt er ja im Wettkampf erst so richtig ja, an, loszulegen. Und so gesehen war es vielleicht dann kein gutes Omen von ihm.
Es war der Anti-Geiger, ja.
Es war der Anti-Geiger, ja.
Du musst natürlich dazu sagen, dass er dann im Wettkampf den zweiten Durchgang verpasst hat. Also das ist untypisch.
Das ist sehr untypisch. Aber auch da irgendwie, man hat es so am Wettkampfverlauf teilweise auch gesehen, wenn die Springer dann unten rausgefahren sind, die Ergebnisse angeschaut haben, da kam dann wirklich nur noch so ein ironisches Grinsen. Das war bei ihm dann auch. Also du hast jetzt nicht irgendwie gemerkt, dass der stocksauer war oder so, was man ja von ihm auch kennt. Also das ist ja wirklich eine Schmach für ihn, nicht in den zweiten Durchgang zu kommen. Aber der wusste halt, hey, in der Hechtsuppe von Courchevel, ich weiß leider nicht, was dieses wunderschöne Wort auf Französisch heißt, da hat es mich jetzt halt mal zerlegt und da muss ich mir dann jetzt auch keinen Kopf drum machen.
Genau. Gut, ja, was fangen wir jetzt an mit den Ergebnissen? Gehen wir es ja einfach durch. Also, Markus Eisenbichler ist der einzige der Deutsche, der sich am Dienstag für den zweiten Durchgang qualifiziert. Er wird 29. Er ist auch am Mittwoch der beste Deutsche auf dem 15. Rang. Karl Geiger am Mittwoch im Finale dabei, wird 16. Ja, wahrscheinlich am ehesten enttäuschend ist es für Bayer und Feist, die jeweils den zweiten Durchgang verpasst haben. Also gerade wenn du als Nachwuchsspringer, als einer, der so eine Chance, so eine Plattform natürlich auch braucht und die auch nutzen will, gerade mit der Breite, die wir im deutschen Team auch haben, wo es echt ein Hauen und Stechen um jeden Platz in jedem Wettkampf im Endeffekt ist, ist es da wahrscheinlich schon eher schade, dass man so eine Chance nicht nutzen kann und da nicht zumindest in die Punkte kommt.
Ja, das ist schade, vor allem, weil es das Feld natürlich auch zugelassen hätte. Also die Creme de la Creme war jetzt auch zumindest nicht im vollen Aroma da zugegen. Man muss aber auch sagen, kam sehr viel dazu. Natürlich einerseits, was du sagst, hey, dieser Druck, der automatisch mitschwingt, wenn du als junger Springer da rein rotiert wirst. Dann aber auch die Tatsache, sauschwierige äußerliche Umstände. Also, wie gesagt, sehr gewittrig, sehr, sehr windig. Und dann noch dieses Thema niedriger Anlauf. Also ich weiß nicht, ob die Jungs aus den gleichen Gates im Training anfahren, wie sie es jetzt im Wettkampf mussten, weil auch da wieder sehr viel experimentiert wurde, es aber dann doch gerade für die schon sehr, sehr niedrig war. Auch da hast du dann gemerkt, okay, ein km/h mehr oder so und dann geht's vielleicht halt die entscheidenden Meter weiter, um in den zweiten Durchgang zu kommen. Und das war ihnen leider Gottes an beiden Tagen dann nicht vergönnt.
War ihnen nicht vergönnt. Gut, okay, Mund abwischen, weiter geht's. Und ja, gut, einer, wir sitzen zwar hier bei 30 Grad plus, aber es fühlt sich sehr, sehr, sehr wie Winter an. Was wir vorhin bei Seifriedsberger angesprochen haben, hat ihr Landsmann hier nochmal ganz, ganz dicker aufs Parkett gebracht, weil ja, Stefan Kraft denkt sich, komm, nehme ich mal den Sommer-Grand Prix mit, fahr da hin. Und was macht er? Das, was er in der Saison im Winter gemacht hat, er hat die Konkurrenz wieder komplett zerlegt. Also trotz dieser Umstände, Bedingungen, Wettkampf zieht sich Soupe de Brochet. Ich habe gerade extra noch mal nachgeschaut. Oh. Der Hecht ist der Brochet. Ich als frankophiler Mensch, der die Sprache auch spricht, war natürlich jetzt hier. Da hast du mich gekitzelt, mein Lieber. Ja, das konnte ich so nicht stehen lassen. Also er trotzdem allen und gewinnt mit deutlichem Vorsprung am Dienstag, gewinnt auch mit deutlichem Vorsprung am Mittwoch. Hatten Start in eine Saison hingelegt, kann man als Gesamtweltcup-Sieger so mal machen.
Ja, er hat gewissermaßen eine Schneise der Verwüstung hinterlassen, wenn man sich das mal anschaut, mit was für Vorsprüngen der auch gewonnen hat. Also es ist dann wirklich auch unheimlich gewesen, aber zeigt halt eben, Mensch, was er für ein Springer der Extraklasse ist. Also das muss man ja schon sagen, so als man die Meldeliste oder die Meldung bekommen hat, Stefan Kraft ist dabei, da wusste man ja, okay, wenn du hier irgendwie einen Sieg holen willst, dann musst du den in jedem Fall schlagen. Und er hat nach wie vor einfach die größte Stabilität, auch was eben äußere Faktoren angeht. Also es war ihm jetzt wurscht, ob der Wind einen Meter von hinten ihm mitgegeben hat oder zwei oder eben dann von vorne kam. Das kam ihm ja noch mehr entgegen. Er ist einfach aktuell der beste Skispringer unserer Zeit.
Genau, 25,6 Punkte und 21,7 Punkte jeweils als Vorsprung.
Ja.
Boah, ist eine Ansage. Also wahrscheinlich für alle anderen mal ganz gut, dass jetzt ein bisschen Pause ist und man sich mal sortieren kann. Aber es ist der Sommer, deswegen wollen wir nicht allzu viel hineininterpretieren. Aber klar, für so einen Stefan Kraft, der den Rucksack vor Erfolgen gar nicht mehr voll kriegt, ist es das eine. Aber dann gibt es natürlich auch andere Athleten, für die dann solche Events, die wir hier ja eher kleiner reden und kleiner behandeln. Aber wenn man sich individuelle Biografien anschaut, sind dann Sportler dabei, für die das natürlich was ganz Besonderes ist. Und jetzt will ich auf einen Lokalmatadoren zu sprechen kommen, der erstmals aufs Podium springt, ob Sommer oder Winter. Es ist Valentin Foubert aus Frankreich. Der ist 21 Jahre alt und geht hier am Dienstag auf den zweiten Platz und am Mittwoch auf den dritten Platz. Ja, kann man zu Hause so mal machen. Lass uns über ihn kurz ein bisschen sprechen. Was ist er für ein Springertyp? Ich habe es gesagt, er ist auch noch relativ jung. Man denkt natürlich perspektivisch in Frankreich auch schon an die ja fast fixierten Olympischen Spiele 2030. Da muss natürlich im Vorfeld schon, müssen da Weichen gestellt werden. Nicht wie es die Chinesen damals getan haben, die gesagt haben, so, ja, gut. Wir haben jetzt 3 Jahre Zeit und wir kaufen ein paar Trainer ein und wollen dann Goldmedaille gewinnen. Im Skispringen funktioniert halt nicht. In so einem Fall ist es dann schon, aber was auffällt. Steckt da Potenzial drin bei Valentin Foubert oder ist es einer, den man punktuell mal bei einem Sommer-Grand Prix sieht, aber wo du sagst, traue ich ihm irgendwie nicht so ganz zu? Was sind deine Gedanken zu ihm und zu den Resultaten jetzt in Courchevel?
Also ich muss dazu sagen, ich habe ihn das erste Mal schon 2020 gesehen bei den Juniorenweltmeisterschaften in Oberwiesenthal. Da ist er mir vor allem durch seine Skiführung aufgefallen. Die fand ich damals schon speziell, weil sie eben sehr, sehr flach ist. Also fast schon ein bisschen slowenisch, könnte man sagen in dem Zusammenhang. Und für mich ist das ganz klar der Mann, auf den du bauen musst im französischen Skispringen. So viel drumherum gibt es jetzt aktuell noch nicht und deswegen muss er so ein bisschen das Zugpferd sein. Ich fand, er ist wir haben ihn ja punktuell auch im Weltcup gesehen in den letzten Jahren. Da ist er mir teilweise auch so ein bisschen unter Wert geschlagen worden. Aber dass er natürlich, er hat vorher 8 Weltcup-Punkte geholt, jetzt zu Hause das erste Mal aufs Podest springt, ist natürlich eine irre Geschichte. Aber man hat dann auch gesehen, was es mit so einem jungen Springer macht, wenn er mal so ein Erfolgserlebnis hat, weil es hätte genauso gut sein können, dass er am ersten Tag, da war er Vierter nach dem ersten Durchgang, er versiebt das Ding, kommt am zweiten Tag vielleicht auch wieder in ähnliche Sphären und kriegt dann den Film eingespielt vom Vortag, wo er es eben nicht hinbekommen hat. Aber eben weil er es da hinbekommen hat, hat er es dann auch am zweiten Tag hinbekommen. Das hast du richtig gesehen, wie er das Zutrauen in sich selber hatte, einfach zu wissen, hey, ich habe das gestern gepackt, dann kann ich es doch heute auch packen, egal wie gut die Konkurrenz ist. Und finde, er gehört sehr viel dazu, dann bei sich zu bleiben. Und das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also finde ich einen sehr, sehr spannenden jungen Springer, den wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten.
Und in Kombination natürlich mit Joséphine Pagnier, identischer Jahrgang wie Valentin Foubert, könnte man zumindest zwei Aushängeschilder auch langfristig aufbauen aus französischer Sicht. Und ein Aushängeschild hat dann oft als Konsequenz, dass dahinter eine Sportart sich auch erstmal wirklich dann etablieren und entwickeln kann. Also es sind die großen Namen, die großen Namen der Zukunft erstmal anziehen.
Genau, und selbst in Frankreich hatten wir so Phänomene ja schon mal, wenn auch nicht im ganz obersten Niveau, aber es gab ja schon Weltklasse-Skispringer Ende der 90er, Anfang der 2000er mit Nicolas Dhuicq zum Beispiel oder eben Emmanuel Chedal. Und genau der ist ja jetzt im im Trainerteam bei den Franzosen. Die haben ja eine gemischte Gruppe auch, so wie die Norweger das haben, dass sie eben Frauen und Männer zusammenpacken, weil sie sagen, wir haben eh nicht so viele Leute. Dann lass uns die doch unter einen Hut bringen und lass doch auch die Jungs vielleicht was von Josephine Pagnier lernen. Und das ist ein Ansatz, der sich aktuell sehr gut auszuzahlen scheint. Und wäre natürlich wunderbar, wenn sie es hinbekämen, in Richtung der Olympischen Spiele da irgendwie was aufzubauen, genauso wie wir das den Italienern natürlich jetzt auch wünschen, im Hinblick auf die nächsten Olympischen Spiele.
Genau, und da sind wir schon bei dem, der am Dienstag auf dem Podium gelandet ist. Und der heißt Alex Insam. Und du hast gesagt, über den willst du unbedingt ein paar Worte loswerden.
Ja, weil das auch eine interessante Biografie ist, wie ich finde. Also, dass du aus dem Grödnertal kommst und Skispringer wirst, ist schon mal eine interessante Wendung, weil es ja doch eher für den alpinen Skisport irgendwie
Da gehst du über die
bekannt ist.
Kamelbuckel.
Genau.
Da springst du eher drüber, ja.
Wenn, ja, wenn du dann alle Knochen noch dann beieinander hast, ja, zu dem Zeitpunkt, das ist wichtig, ja. Und das ist auch so ein Springer, der phasenweise so ein bisschen als uneingelöstes Versprechen galt, finde ich, weil der auch extrem gute Anlagen hat, ist ein sehr, sehr großer Springer, hervorragender Fliegertyp, aber bei ihm kam in der Karriere dann irgendwo so ein Punkt, wo er sich nicht weiterentwickelt hat. Dann hat er auch irgendwie das Material gewechselt, hat sich überhaupt nicht für ihn ausgezahlt, hat sich dann noch am Kreuzband verletzt und dadurch auch nochmal Zeit verloren und ist dann jetzt wirklich in letzter Zeit so ein bisschen zu sich selbst irgendwie zurückgekehrt und profitiert jetzt eben von der Arbeit, die Jakub Jirotek bei den Italienern leistet seit geraumer Zeit. Der tschechische Trainer, der ja auch Giovanni Bresadola zum Beispiel sehr nach vorne gebracht hat, den vermissen sie natürlich aktuell noch, der mit Kreuzbandriss ausfällt, aber dass ein Italiener im Sommer Grand Prix auf dem Podium landet, ist nicht ganz so selten wie das französische Ergebnis. Da gab es nur eines davon vorher, aber auch da, es gab schon italienische Topspringer und seitdem wartet man eigentlich darauf, dass da mal wieder einer kommt. Und ob es jetzt vielleicht Alex Insam wird oder vielleicht ein anderer aus dem Team, sie haben zumindest ein paar Möglichkeiten und das finde ich sehr, sehr schön zu sehen.
Und ja, auch ein vierter Platz ist dann am Mittwoch dabei und er schlägt an beiden Tagen im Endeffekt prominente Namen. Also Österreich hatten wir in der Vorschau auch schon gesagt, dass die da mit der vollen Kapelle antreten und er hat sich gegen Jan Höll, gegen Manuel Fettner, gegen Daniel Huber zum Beispiel durchgesetzt. Er hat auch die Polen, David Kubacki, Alexander Schniszczol zum Beispiel geschlagen. Ja, gut. Kann man so machen und gibt dann sicher auch Rückenwind. Und ja, das sind natürlich die Augen dann schon irgendwie auf 2026 gerichtet. Und jetzt ist noch eine Zeit, in der man Dinge anschieben kann. Und ja, dass da einer aus dem Nichts kommt, ist eher unwahrscheinlich. Und dann muss man genau auf solche Leute setzen. Und es kann immer schnell gehen im Skispringen. Tut sicherlich gut, solche Ergebnisse dann mitzunehmen.
Ja, absolut. Und es ist lustig, dass wir jetzt schon wieder über Olympia sprechen, aber der Qualifikationszeitraum hat ja jetzt auch angefangen. Das heißt, irgendwo zählt so ein bisschen auch ganz, ganz kleinen Prozentzahlen auch jedes Ergebnis irgendwo. Da hat er jetzt natürlich mit dem Ergebnis sein Team schon mal in eine sehr, sehr gute Ausgangsposition gebracht. Sie haben natürlich den Gastgeberbonus, also sie haben auf jeden Fall einen Quotenstartplatz sicher, aber natürlich je mehr, desto besser. Wäre natürlich vor allem, wie gesagt, wenn du die Auswahl an Springer hast. Und Bresadola wird irgendwann zurückkommen. Der ist auch in einem sehr, sehr guten Skispringeralter. Da haben sie mit Andrea Campreger noch einen Jungen, der vielleicht noch so ein bisschen sich die Hörner irgendwo abstoßen muss. Dann haben sie zumindest schon mal drei zusammen so. Und wenn sie dann noch vielleicht einen hinentwickeln bis 2026, der so eine solide Nummer 4 ist, dann schaut das doch sehr, sehr gut aus für sie.
Genau. Und dieser olympische Zyklus, der wird ja immer eigentlich eingeläutet mit dem Ende der Olympischen Spiele und dann auf 4 Jahre beziffert. Für mich beträgt dieser olympische Zyklus aber von den Erfahrungswerten her eher die Phase, die jetzt beginnt. Weil du wirst ganz wenige Athleten haben, die freiwillig, also wenn nicht die Gesundheit sagt, stopp, nach der kommenden Saison zurücktreten werden, wenn sie wissen, da stehen jetzt olympische Spiele in Italien, in Mailand und Cortina vor der Haustür. Da wird es nicht allzu viele geben. Genauso die Konstellationen im Trainerbereich. Wenn man Kontinuität reinbringen will, müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden. Kommen wir auch in den News gleich noch mit dazu. Also dieser wirklich olympische Zyklus, der immer auf 4 Jahre angesetzt ist, ist für mich eigentlich einer, der nur 2 Jahre geht.
So funktioniert ja auch das Qualifikationssystem. Die werden auf die 2 Jahre quasi ausgerechnet. Das beginnt jetzt und endet dann im Januar 2026, wenn du so willst. Und anhand dessen orientieren sich die Verbände natürlich auch. Und deswegen kann man so eine Saison wie die letzte vielleicht, wo es nicht so ein richtiges Großereignis gibt, dann sagen, okay, ich will nicht sagen, dass man sie abschenkt, aber man verschmerzt es dann eher, wenn es da mal nicht so richtig läuft, weil so richtig um die Wurst geht es dann jetzt in dieser Saison, logischerweise mit der WM in Trondheim, die ansteht, und dann in der Saison danach.
Genau, wunderbar. Gut, nicht unterschlagen wollen wir, dass am Mittwoch der Norweger Fredrik Willumstad aufs Podium gesprungen ist, der dort den zweiten Platz belegt hat. Gut, ansonsten, ja, die Österreicher waren an beiden Tagen gut und prominent in den Top Ten vertreten. Stefan Kraft natürlich als Aushängeschild. Am ersten Tag waren die Japaner tatsächlich ganz gut. Und jetzt bauen wir die Brücke. Die Polen, 7., 8. am Mittwoch, David Kubacki und Alexander Schniszczol. Sie waren ganz weit oben in den Schlagzeilen, aber nicht wegen des 7. Platzes von David Kubacki und des 8. Platzes von Alexander Schniszczol, sondern wegen einer Personalie, die mich tatsächlich auch überrascht hat. Ich weiß nicht, ob du da vorher schon irgendwie Gerüchte gehört hattest, denn Alexander Stöckel ist zurück. Und zwar in Polen. Er wird die Position des Sportdirektors Skispringen und nordische Kombination begleiten. Vorab, hat es dich überrascht? Hattest du schon was läuten hören, dass da was im Busch ist? Warst du noch überrascht, als du die News gehört hast, bevor wir sie gleich einordnen?
Als ich sie gehört habe, dann nicht mehr. Ich war eher so ein bisschen über den Zeitpunkt verwundert, bis mir dann eingefallen ist, okay, eigentlich wäre jetzt am Wochenende Wiesbaden gewesen. Da wäre es natürlich passend gewesen, das zu verkünden. Aber ich meine, so erste Gerüchte, die gab es ja schon während des laufenden Winters, als die Sache dann so richtig eskaliert ist bei den Norwegern und dann wirklich so erste verdichtende Anzeichen habe ich dann zum Saisonfinale vernommen in Planica. Da trifft man ja alle möglichen Leute und hört sich mal so ein bisschen um. Da sagte man dann schon, ja, es könnte was werden. Dass es dann jetzt vielleicht sogar noch bis August irgendwie dauert, war zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht ganz abzusehen.
Okay, also hattest du eigentlich früher damit gerechnet?
Ja, vor allem, wenn man jetzt überlegt, er hat die Position ja zum 1.8. Schon angetreten und es ist jetzt erst unter der Woche quasi rausgekommen. Wie gesagt, hatte mich im ersten Moment verwundert, aber wäre natürlich passend gewesen, das zum heimischen Sommer-Grand Prix dann zu verkünden.
Also gut, wie ordnen wir das Ganze denn jetzt ein? Ich meine, Alexander Stöckel war jetzt viele Jahre Trainer in Norwegen, war sehr erfolgreich. Das Ganze ist nicht im Guten zu Ende gegangen. Haben wir letzte Saison sehr ausführlich drüber gesprochen, über die Zerwürfnisse mit zwischen Mannschaft und Trainer Alexander Stöckel. Jetzt wird er als Sportdirektor Skispringen und nordische Kombination operieren. Nordische Kombination in Polen. Fällt mir auf Anhieb ehrlich gesagt nichts ein.
Aber deswegen ist der Punkt so spannend, weil alle zerreißen sich das Maul drüber, wie es denn jetzt um die Zukunft der nordischen Kombination aussieht. Und der polnische Verband setzt in dem Sinne sogar ein Zeichen, dass sie sagen, unser Sportdirektor, der aus dem Skispringen kommt, kümmert sich auch darum. Also man hat da offensichtlich ein Interesse dran, die Sportart am Leben zu erhalten, so möchte ich es mal nennen, weil es gibt ein paar polnische Kombinierer, wenn auch nicht auf Weltklasseniveau. Ein Mann namens Andrzej Szczechowicz zum Beispiel. Viel Spaß an alle Live-Tickerer da draußen. Also den Aspekt finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, dass so ein bisschen mitschwingt, dass sie zumindest eine sehr gute Kombiniererin haben mit Joanna Kiel, die in der letzten Saison die COC-Gesamtwertung gewonnen hat, die du sicherlich auch weiterentwickeln kannst, weil natürlich in der Kombination der Frauen das Ganze viel mehr im Wandel ist als bei den Männern. Aber abseits davon habe ich ein ganz gutes Gefühl bei der Sache, weil wir ja nicht vergessen dürfen, zumindest auf Seiten der polnischen Männer, haben wir es da auch mit dem österreichischen Trainerteam weitestgehend zu tun. Die kennen sich, die schätzen sich. Es wird funktionieren, da gehe ich ganz, ganz fest von aus und glaube, dass er dann noch mal einen ganz guten Input einbringen kann mit den Erfahrungen, die er gemacht hat und Wir wissen ja auch aus Gesprächen, die wir schon mit Skisprungtrainern geführt haben, wie viel Trainer bist du denn dann eigentlich noch? Oder bist du nicht eh mehr Organisator, der dafür zuständig ist, die Leute an die richtigen Stellen zu bringen, das zu überwachen, dass das alles läuft? Vielleicht entspricht die Position dem, was er sowieso in der letzten Zeit schon gemacht hat, nochmal viel mehr als ein eigentlicher Nationaltrainerjob, ist zumindest meine Ansicht.
Sehe ich. Ich glaube, für ihn wird es tatsächlich auch gut sein, dass die Mittel, die er zur Verfügung hat in Polen, auch nicht so immer zur Debatte stehen. Es war ja jedes Jahr, trotz der Erfolge, die man in Norwegen erzielt hat, war es immer ein Überlebenskampf. Haben wir hier auch schon viel drüber gesprochen, dass das zumindest dann mal stabiler ist, dass man in dem Sinne ruhiger arbeiten kann. Ich sehe es auch wie du, dass die Konstellation natürlich mit Thomas Thurnbichler und dem sehr österreichisch geprägten Trainerteam in Polen gut und günstig ist, birgt allerdings die Gesamtkonstellation aus meiner Sicht auch ein Risiko. Ich glaube, dass es funktioniert, also sagt mir mein Gefühl. Aber wenn es nicht funktioniert, müssen wir mal schauen. Weil wir haben jetzt nicht nur mit Alexander Stöckl natürlich einen starken, prominenten Mann, der dann als Sportdirektor im Endeffekt ja an der Spitze steht, mit Thomas Thurnbichler, auch einen, der sehr fordernd ist und der auch in seiner Art natürlich sehr selbstbewusst an die Sache rangeht und natürlich auch ein gewisses Standing braucht. Und Komponente 3, Kamil Stoch geht ja individuelle Wege. Der macht so ein bisschen jetzt sein eigenes Ding. Weißt du, worauf ich hinaus bin? Also gefühlt entstehen so drei Stränge, die natürlich wunderbar ineinander verlaufen können und dann ein harmonisches Gebilde sein können. Aber wenn drei Stränge laufen, besteht auch irgendwie immer eine Gefahr, dass einer, zwei Stränge nicht so ineinander greifen, wie es sein sollte. Ja, irgendwas, also mein Bauchgefühl ist nicht zu 100% sicher, dass das klappt, sondern irgendwie in der doch eher ungewöhnlichen Gesamtkonstellation steckt auch eine Prise Risiko drin, ist mein Gefühl. Was sagst du dazu?
Ja, natürlich. Also die Causa Stoch ist absolut eine, die so ein bisschen Zündstoff reinbringt. Aber letzten Endes ist es die Situation, in der er ist, ist ja ein Zugeständnis vom Verband, dass sie sagen, okay, wir erkennen die Leistung von dir als Nationalheld quasi an und geben dir das, was du möchtest. Gleichzeitig muss er aber natürlich dann in dieser Konstellation dafür sorgen, dass er die entsprechende Leistung bringt. Wenn er das nicht tut, dann erledigt sich die Thematik von ganz alleine, meiner Meinung nach, weil er ja dann auch jemand ist, der sagt, ich springe jetzt nicht um Platz 20 oder so mit, sondern ich will ganz vorne dabei sein. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, werden wir ihn dann nicht sehen. Und letzten Endes muss man in Polen dringender denn je auch dahin kommen zu sagen, hey Leute, wir müssen jetzt mal Richtung Zukunft blicken, weil der Zug mit den oder das Auto oder der LKW oder der Bus mit den drei alten Herren von der Tankstelle, der ist dann halt allerspätestens 2026 abgefahren. Und da wird Alex Stöckl mit Sicherheit gewisse Dinge, was die Nachwuchsarbeit angeht, die Trainingssteuerung und so, in die richtige Richtung lenken. Also ich bin auch nicht bei
Okay.
100%, so wie du. Ich würde sagen so 80%.
Genau, ich bin vielleicht ein bisschen geprägt. Ich erinnere mich, weiß nicht, ob du dich auch erinnerst an die Situation. Jetzt gehe ich zum Ski-Alpin rüber. Ich ziehe ja immer gerne meine Quervergleiche. Katharina Linsberger, die mit Livio Magoni dann einen eigenen Weg gehen wollte innerhalb der österreichischen Technikdamen und das überhaupt nicht funktioniert hat. Und das auch dazu geführt hat, dass die Leistung der anderen irgendwie drunter gelitten hat und medial war dann natürlich All Eyes und den eigenen Weg, den Linsberger geht und dann sind die Ergebnisse nicht gekommen, da wurde der Druck riesig auch auf die anderen und auf den Trainer, der neu war und das Ganze ist im kompletten Zerwürfnis geendet mit Trainerwechsel. Dieses Linsberger Magoni-Projekt wurde komplett über den Haufen geworfen. Soll heißen, was erstmal, und wir hatten damals auch aufgehorcht, dachten so, wow, okay, klingt geil, ja, und sie war da, die Weltmeisterin, sie konnte sich die Privilegien auch rauspicken und man konnte sagen so, hey, okay, klingt spannend, interessant, das zieht vielleicht auch die anderen gut mit und wenn das klappt und harmonisch ist, am Ende lagen Scherbenhaufen. Blicken jetzt natürlich zu weit, andere Sportarten, andere Persönlichkeiten, aber es gibt so Beispiele, wo so Dinge natürlich hervorragend funktionieren. Die Expertise ist ja unbestritten von all den Protagonisten, die da jetzt mit im Boot sind, aber eine Garantie, dass Dinge funktionieren, gibt es natürlich nie und in diesem Fall auch nicht, gerade wenn man solche Beispiele auch schon kennt.
Natürlich nicht. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass das größere Risiko da auf Seiten des Athleten, in dem Fall Kamil Stoch, liegt. Weil der letzten Endes den Schritt gegangen ist mit Forderungen an den Verband. Auch nicht unbedingt aus einer Position der Stärke, weil, wenn man ehrlich ist, die letzte Saison von ihm war nix. So, und da ist jetzt er absolut in der Bringschuld. Und dessen wird er sich bewusst sein, dessen muss er sich bewusst sein. Und ja, er muss dann zusehen, dass er es auf die Platte bringt.
Genau. Und Stöckel wird es mit moderieren müssen. Aber ich habe es schon rausgehört auch und klingt logisch. Das scheint dann eher auch eine Personalie zu sein, die jetzt die Weichen für die Zukunft, sprich nach den Dreien von der Tankstelle nach 2026 stellt.
Ja, weil letzten Endes der Stamm, den du hast, der ist ja da. So, und was machst du jetzt in den 2 Jahren? Sicherlich nicht die quasi nochmal auf ein neues Level heben, sondern zusehen, dass die so gut wie möglich weiterhin performen. Aber du musst natürlich in den 2 Jahren zusehen, dass im Unterbau was vorwärts geht. Und sein Vertrag geht erstmal bis 2026. Das heißt, man committet sich erstmal für diese Zeit und schaut dann, wo man am Ende steht. Wenn sich bis dahin schon erste Erfolge eingestellt haben und es gelingt, von den einigen Jungen, von denen es ja ein paar vielversprechende gibt, siehe Junioren-Weltmeisterschaft, siehe Youth Olympic Games, wenn die da so ein bisschen rangeführt werden und sagen können, okay, das läuft ganz gut, dann hat man sicherlich auch gute Argumente zu sagen, wir dehnen das über 2026 hinaus.
Okay, gut. Wir bleiben in Polen und haben einen Nachholtermin für Wiesla gefunden. Wann haben wir denn das Vergnügen, mein Lieber?
Ja, im Prinzip in genau einem Monat kann man sagen. Also der Termin, den wir letzte Folge schon mal in den Raum gestellt haben, ist bestätigt worden. Dann vom 13. bis zum 15. September wird der Sommer-Grand Prix dann nachgeholt. Gibt am 13. dann erstmal die beiden Qualifikationen, Männer und Frauen, und dann an beiden Tagen jeweils ein Einzelspringen auf der Adam-Małysz-Schanze.
Oh, wunderbar. Gut, dann sehen wir, ja, doch, ich gehe es mal kurz durch. Es ist dann im Wochenrhythmus, gell? Wisla, Rüschnow, Hinzenbach, Klingenthal. Alles hintereinander weg.
Ja, und das ist ja auch das, was wir letzte Folge schon erwähnt haben, was uns dann sehr gut gefällt, dass man wirklich auch den Eindruck dann der Serie bekommt, dass man ja so den Eindruck hat, hey, es gibt wirklich Woche für Woche Material, über das man sprechen kann. Auch da können wir im Prinzip davon ausgehen, dass es da so wechselnde Besetzungen geben wird. Also Wiesbaden wird sicherlich ganz vernünftig besetzt sein, weil es natürlich auch bei den Männern im Weltcup-Kalender steht. Rüschnow war eher immer so ein B-Klasse-Springen, allein auch, weil es halt Normalschanze ist. Hinzenbach dann wiederum, da war eigentlich immer die Crème de la Crème da dabei, und in Klingenthal dann natürlich erst recht zum Abschluss.
Okay, wird interessant sein zu sehen. Vielleicht auch eine Art Blaupause für kommende Sommer-Grand Prix, weil wir doch schon auch kritisiert haben, dass jetzt so eine lange Pause drin ist, weil, jo, heute ist der 16. August und am 13. September erst findet die nächste Qualifikation statt. Also wer jetzt angefixt ist durch Sommer-Skispringen, vielleicht hat es sein Gutes, dass Courchevel dann doch eher zäh war, weil die Anfix Option war doch eher überschaubar. Aber gut, wir wollen nicht meckern, sind froh, dass wieder gesprungen wird. Und zum Abschluss hat uns noch erreicht 2 Fragen. Nochmal ganz schnell zurück, Courchevel. Die Greta will wissen, warum ist Courchevel im Sommer dabei, aber nicht im Winter?
Ja gut, es lässt sich ähnlich erklären wie Hinzenbach. Auch da veranstaltet halt ein gewisses Budget, muss dann schauen, wofür es reicht. Und man kann ja jetzt auch sagen, also mit der Veranstaltung machen sie halt auch keinen Gewinn. So gesehen muss man sie sogar dafür loben, dass sie sagen, hey, wir nehmen das Geld sogar in die Hand und veranstalten eben diesen Sommer Grand Prix. Und es ist nun mal deutlich günstiger, als jetzt einen Weltcup zu organisieren, weil du eben was die Infrastruktur an der Schanze an sich angeht, auch Richtung TV-Produktion und natürlich auch das Preisgeld nicht ganz so viel aufbringen muss wie jetzt bei einem Weltcup.
Und die Lea fragt, warum war das Ganze denn unter der Woche?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch irgendwas mit der Touristensaison dazu hat, weil zu tun hat. Da ist ja üblicherweise samstags Bettenwechsel. Jetzt ist aktuell noch Hochsaison, dass man sich sagt, Für die Unterbringung der Teams wäre es vielleicht ganz gut, wenn die nicht übers Wochenende da bleiben, dann ist es logistisch ein bisschen einfacher zu organisieren. Aber ist jetzt nur eine Mutmaßung von mir. Wie das halt so ist, der Veranstalter beantragt einen Termin, die FIS sagt ja, in der Regel. So
Genau,
läuft
und
das.
eine Vermutung, eine Mutmaßung von mir ist, dass es eventuell auch mit, sind wir wieder bei unserem Wort des Tages, Trainingssteuerung zu tun hat, dass man wirklich als Nation auch sagt, hey, wir haben natürlich unsere Trainingsblöcke und das ist jetzt einfach ein Wettkampfblock, dass man sagt, Dienstag, Mittwoch, Courchevel, Koffer, Equipment, ändert sich ja auch, wenn es zu einem Wettbewerb kommt, zusammenpacken, ab weiter nach Wisla. Wieder einen Wettbewerb machen, dann haben wir eh einen Monat Pause, bis es im Sommer Grand Prix weitergeht und fassen das Ganze im Endeffekt so als Wettkampfblock, der auch nicht sich zu lange hinzieht, heißt nicht über 10 Tage in Summe, ja, Anreise, Courchevel, alles im Endeffekt jetzt einrichten auf den ersten Wettkampf, sondern dass du sagst, okay, wir fahren dahin, machen den ganzen Wisch in einer Woche weg und dann ist erstmal wieder Training angesagt. Ist so eine zweite Erklärungsweise, vielleicht spielen die Dinge auch irgendwie mit zusammen.
Ganz sicher, ja.
Genau. Und ansonsten johann.eliasch@fis.com. Schickt da mal eure Fragen hin. CC Sandro Pertile. Und dann fragt er, warum ist es denn Dienstag und Mittwoch? Wenn ihr eine Antwort kriegt, leitet sie bitte weiter. Alles
Elias
klar.
fragt vielleicht Skispringen was?
Ja, genau. Richtig. Gut, alles klar. Mein Lieber. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen zur heutigen Ausgabe?
Ich denke nicht, es wurde ja in unserer WhatsApp-Gruppe gefordert, dass wir über die kuriosen Disqualifikationen sprechen wollen, aber das hattest du ja dann intern mit einem wunderbaren Screenshot dann schon aufgelöst, Tobi. Ich glaube, da müssen wir es auch nicht unnötig in die Länge ziehen.
Genau, es ging um das Thema Unterwäsche. Wer wurde noch mal? War es Maciej Kot, oder?
Pavel Wonsek war es.
Ah, Pavel Wosek war es, genau. Der
Ja.
wurde wegen Unterwäsche disqualifiziert. Da gibt es klare Regeln. Die werde ich jetzt hier aber nicht alle aufzählen. Wen es interessiert, schaut im Regelwerk nach bei der FIS. Da findet ihr die Auflösung. Wunderbar, mein Lieber. Ich habe auch alle Themen abgearbeitet. Ich war letzte Woche dran mit der Verabschiedung. Du bist es heute. Vielen Dank dir, lieber Luis. Vielen Dank euch da draußen fürs Interesse. Und ich gebe ein letztes Mal ab an dich.
Ja, ich sage auch vielen Dank an dich und an alle, die uns fleißig zugehört haben. War natürlich ein bisschen schade, dass wir euch da nicht noch auf die Sprünge helfen konnten, was eine Übertragung angeht. Aber wir hoffen natürlich, dass euch die Folge, die wir jetzt für euch produziert haben, dann so ein bisschen auf den neuesten Stand der Dinge bringt. Und ja, wünschen euch einen schönen restlichen August, sagen wir mal von der Stelle aus. Wir werden wiederkommen. Wann genau, wissen wir noch nicht. Besprechen wir uns und dann werdet ihr es mitbekommen. In diesem Sinne, macht es gut und fliegt, soweit es geht.